Dieser Podcast wurde inhaltlich von Nikolaus Stapels zusammengestellt. In dieser Reihe erzählen wir wahre Geschichten aus der Welt der Cyberkriminalität, der IT-Sicherheit und digitaler Risiken. Es sind Geschichten, die zeigen, wie schnell Unternehmen verwundbar werden können und wie wichtig es ist, aus den Fehlern anderer zu lernen, bevor man selbst betroffen ist. Ich bin Nora.
Und ich bin Nico.
Stell dir mal vor, du bist Schichtleitung in der Notaufnahme von einem richtig großen Krankenhaus. Es ist Freitagnachmittag, der 12. Mai 2017.
Da ahnt man ja eigentlich schon nichts Gutes, oder? Freitagnachmittag in der IT.
Ja, absolut. Der absolute Klassiker. Also ein Notfallpatient ist auf dem Weg, du willst schnell am Rechner die Akte aufrufen, um mal kurz die Blutgruppe zu checken, aber der Bildschirm ist einfach schwarz.
Mhm.
Und dann taucht da plötzlich so ein blutrotes Fenster auf. Da steht in so ganz eckigen Buchstaben, Oops, your files have been encrypted.
Ein absoluter Albtraum.
Ja, total. Und während du halt noch versuchst, irgendwie panisch den IT-Support zu erreichen, ruft ein Kollege aus der Radiologie an. Die MRT-Scanner reagieren nicht mehr.
Wahnsinn.
Und ein paar Minuten später meldet sich dann auch noch die Blutbank. Die ganzen vernetzten Kühlschränke übermitteln ihre Temperaturen nicht mehr. Die Rettungswagen, die gerade noch mit Blaulicht zu euch unterwegs waren, die müssen über Funk an ganz andere, total weit entfernte Kliniken umgeleitet werden.
Und das Schlimme ist, dieses Szenario, das du da gerade beschreibst, das war an diesem Tag für über ein Drittel der englischen Krankenhausverbünde, also dieses National Health Service, kurz NHS, das war brutale Realität.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, absolut. Wir sprechen da von einem Angriff, der fast 20.000 Operationen und Termine einfach lahmgelegt hat. Die mussten abgesagt werden.
Heftig.
Da ging es dann plötzlich überhaupt nicht mehr um irgendwelche IT-Ausfälle, sondern um echte, akute Patientensicherheit. Und das war ja nur ein einziger Sektor.
Stimmt, da war ja noch viel mehr.
Genau zeitgleich standen zum Beispiel bei Renault und Nissan einfach die Fließbänder still. Bei der Deutschen Bahn sind reihenweise die Anzeigetafeln ausgefallen. Und beim Logistiker FedEx brach wirklich das totale Chaos aus.
Genau diese Spurensuche, die machen wir heute. Wir schauen uns an, wie dieser Angriff, der dann unter dem Namen WannaCry in die Geschichte einging, wie der überhaupt so eine globale Wucht entfalten konnte. Der Gesamtschaden wird ja im Nachhinein auf bis zu 4 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Unvorstellbare Summe eigentlich.
Sofort auf, dass hier etwas fundamental anders lief als sonst. Also normalerweise kennen wir Ransomware, also Erpressungssoftware, als ein Problem, bei dem jemand aus Versehen einen schädlichen E-Mail-Anhang öffnet.
Genau, Phishing und so weiter.
Richtig, jemand muss quasi aktiv die Tür aufmachen, ne? Aber bei WannaCry war das ja überhaupt nicht nötig. Das kam wirklich wie so ein hoch ansteckendes Virus einfach durch die digitalen Lüftungsschächte.
Ja, der technische Begriff dafür, den man da verwendet, ist eigentlich ein Computerwurm.
Okay, was ist der Unterschied?
Also im Gegensatz zu so klassischer Ransomware, die einfach nur den einen Rechner verschlüsselt, auf dem sie halt gerade ausgeführt wird, hat so ein Wurm eine eingebaute, vollautomatische Ausbreitungsroutine.
Ah, okay.
Das heißt, WannaCry suchte aktiv nach anderen Rechnern im lokalen Netzwerk. Und nicht nur das. Der Wurm scannte auch das komplette offene Internet nach weiteren potenziellen Zielen ab.
Oh Gott, das heißt, er sucht sich seine Opfer selbst?
Exakt. Und sobald er einen ungeschützten Rechner gefunden hat, infizierte er den. Und dieser neue Rechner fing dann im selben Bruchteil einer Sekunde ebenfalls an, nach noch mehr neuen Opfern zu suchen.
Das ist dann diese exponentielle Ausbreitung, oder?
Ganz genau. Das erklärt diese wahnsinnig rasende Ausbreitungsgeschwindigkeit von schätzungsweise 300.000 infizierten Systemen in über 150 Ländern. Und das Ganze innerhalb von gerade mal 24 Stunden.
Das ist so krass. Aber warte mal, wenn der Wurm überhaupt keine E-Mails oder ahnungslose Nutzer brauchte, dann muss er doch irgendeine Art strukturelle Schwachstelle in den Systemen selbst ausgenutzt haben, oder? Also so eine Art universellen Generalschlüssel, der bei unglaublich vielen Rechnern einfach gepasst hat?
Ja, den gab's leider. Die Schwachstelle lag in einem Protokoll von Microsoft Windows, das nennt sich Server Message Block Version 1, kurz einfach SMBV1.
SMBV1, okay.
Und das ist ein Netzwerkprotokoll, das standardmäßig für Datei- und Druckerfreigaben genutzt wird. Das kommuniziert über diesen Netzwerkport 445.
Wofür wurde das ursprünglich überhaupt gebaut?
Das wurde eigentlich schon in den frühen 90ern entwickelt. Einfach um in geschlossenen, vertrauenswürdigen Büronetzwerken bequem Dokumente austauschen zu können.
Also sowas wie, ich schicke das mal kurz auf den Drucker im Flur?
Genau sowas. Es war also nie, wirklich nie dafür gedacht, dem feindlichen Umfeld des offenen Internets ausgesetzt zu sein. Und WannaCry nutzte halt eine extrem kritische Lücke in genau diesem alten Protokoll.
Weißt du, was mich an der Stelle immer so richtig fasziniert, also fasziniert im negativen Sinne? Das ist die Herkunft von diesem Werkzeug. Die Hacker, die hinter WannaCry steckten, die haben diese Lücke ja gar nicht selbst gefunden, richtig?
Nee, absolut nicht.
Der sogenannte Exploit, also die Methode, um diese Lücke quasi aufzubrechen, der heißt ja Eternal Blue. Und dieses Werkzeug, das stammt aus dem Arsenal der NSA, also dem US-Auslandsgeheimdienst.
Ja, da wird's dann richtig wild.
Wenn ich das richtig verstehe, wusste der Geheimdienst über 5 Jahre lang, dass praktisch jedes Windows-System weltweit diese offene Flanke hat. Und die haben dieses Wissen einfach für eigene Spionagezwecke gehortet.
Genau, das haben sie getan. Und die geopolitischen Implikationen davon, die waren enorm. Die NSA nutzte dieses Eternal Blue, um eine Art digitalen Pufferüberlauf auszulösen. Einen sogenannten Buffer Overflow in diesem SMB-Protokoll.
Lass uns das mal kurz für alle greifbar machen. Ein Pufferüberlauf klingt ja immer so abstrakt. Im Grunde, korrigier mich, wenn ich falsch liege, kann man sich den Arbeitsspeicher von so einem Computer wie eine riesige Wand voller Postfächer in einem Bürogebäude vorstellen.
Mhm, gutes Bild.
Jedes Programm hat da sein eigenes Fach für Daten. Und die NSA hat quasi einen Weg gefunden, so extrem viele Daten in dieses eine Fach des SMB-Protokolls zu stopfen, dass die überschüssigen Daten in die benachbarten Fächer überlaufen.
Ja.
Und wenn in diesen benachbarten Fächern dann zufällig das interne Handbuch des Computers liegt, also die Anweisungen, was der Rechner tun soll, kann man diese Anweisungen einfach mit eigenen Befehlen überschreiben?
Das ist eine sehr treffende Analogie, ja. Durch dieses gezielte Überlaufen konnten die Angreifer dann dem fremden Rechner befehlen, einfach komplett eigenen Code auszuführen.
Krass.
Eternal Blue war dabei gewissermaßen das Brecheisen, ja? Das Ding, das die Tür einfach aufhebelt. Und sobald die Tür dann offen war, installierten sie ein weiteres Werkzeug namens Double Pulsar.
Was genau macht das dann?
Das war der Keil, den man in den Türrahmen klemmt sozusagen. Eine unsichtbare Hintertür, die dauerhaft im System blieb, sodass die Angreifer jederzeit unbemerkt zurückkehren und die volle Kontrolle übernehmen konnten.
Und dann passiert im April 2017, also wirklich nur einen Monat vor diesem weltweiten Ausbruch, das völlig Unfassbare. Eine Hackergruppe, die sich der Shadow Brokers nennt, die veröffentlicht genau diese gestohlenen NSA-Werkzeuge einfach völlig frei im Internet.
Ja, quasi zum Mitnehmen für jeden.
Genau. Jeder Kleinkriminelle konnte sich plötzlich mit den besten Cyberwaffen eines Supermachtgeheimdienstes ausstatten. Ich kann mir kaum vorstellen, wie extrem die Reaktion da bei Microsoft gewesen sein muss, als die gemerkt haben, dass ein Geheimdienst das Risiko für Milliarden von Windows-Nutzern über Jahre einfach so in Kauf genommen hat.
Oh, Microsoft hat da tatsächlich mit einer beispiellosen Schärfe reagiert. Deren Chefjustiziar hat damals einen Blogpost verfasst, der in der Branche wirklich einschlug wie eine Bombe.
Was hat er geschrieben?
Er hat diesen Vorfall aus der physischen Welt damit verglichen, als hätte das US-Militär einfach zugelassen, dass ihm Tomahawk-Marschflugkörper aus dem Arsenal gestohlen werden.
Oha, das ist meine Ansage.
Ja, die Kernaussage war ganz klar. Regierungen dürfen solche extrem kritischen Schwachstellen nicht für sich behalten. Wenn sie die finden, müssen sie die Hersteller informieren. Weil dieses Horten einfach ein völlig inakzeptables Risiko für die globale Wirtschaft und Gesellschaft darstellt.
Verstehe. Aber Microsoft hatte da doch schon ein Update, oder?
Genau. Microsoft hatte glücklicherweise durch Geheimdienstkreise wohl schon etwas früher Wind von der ganzen Sache bekommen. Die haben bereits im März 2017, also 2 Monate vor WannaCry, einen Patch namens MS-17-010 veröffentlicht, der genau diese Lücke schließen sollte.
Dass das Update schon 2 Monate verfügbar war und trotzdem diese weltweite Zerstörung passierte, darüber müssen wir gleich noch intensiv sprechen. Das ist ja der Wahnsinn eigentlich. Aber lass uns chronologisch bleiben. An diesem 12. Mai, diese digitale Epidemie wütet weltweit. Und gestoppt wird sie, ja, und das ist mein absoluter Lieblingsteil der Geschichte, nicht von einem 1 Milliarden Dollar schweren Cyber Defense Center, sondern von einem 22-jährigen Sicherheitsforscher namens Marcus Hutchins.
Ja, aus seinem Kinderzimmer in England heraus.
Genau.
Wenn man sich so eine Cyberwaffe von diesem Kaliber ansieht, würde man doch erwarten, dass man ein ganzes Team von Experten braucht, um den Code zu knacken. Stattdessen hat er einfach eine Webdomain für $10 registriert. Wie passt das denn zusammen?
Das war tatsächlich ein extrem entscheidender Fehler im Design der Malware selbst. Hutchins, der in der Szene unter dem Pseudonym MalwareTech arbeitete, der hat den Code des Wurms einfach analysiert. Und dabei fand er eine extrem lange, völlig zufällig wirkende Webadresse, die fest in den Code eingebaut war.
Okay.
Er stellte dann fest, dass diese Domain noch komplett frei und unregistriert war. Um einfach mal zu verstehen, was da überhaupt passiert, registrierte er sie. Er leitete den Datenverkehr der Malware dann in ein sogenanntes Sinkhole um.
Ein Sinkhole? Was genau ist das in dem Kontext?
Das ist quasi wie eine Art schwarzes Loch im Netzwerk. Sicherheitsforscher nutzen das, um einfach nur zu zählen, wie viele verschiedene Rechner gerade versuchen, diese spezielle Adresse aufzurufen. Er wollte schlicht das geografische Ausmaß der Infektionen messen.
Er wollte also nur mal gucken, wie schlimm es wirklich ist.
Genau.
Aber durch diese reine Beobachtung hat er das System dann ungewollt komplett sabotiert. WannaCry hatte offenbar eine Funktion eingebaut, die vor jeder einzelnen Verschlüsselung prüfte, ob genau diese kryptische Adresse erreichbar war.
Richtig.
Solange die Domain unregistriert war, bekam die Malware keine Antwort und wütete einfach munter weiter. Aber als Hutchins sie kaufte und plötzlich eine Antwort zurückkam, da schaltete sich der Wurm schlagartig auf der ganzen Welt ab.
Ein eingebauter Notausschalter, ein sogenannter Kill-Switch.
Aber da fragt man sich doch, warum sollten Angreifer eine Selbstzerstörung in eine Waffe einbauen, die sie doch eigentlich so weit wie möglich verbreiten wollen? Das wirkt auf den ersten Blick total widersinnig.
Auf den ersten Blick? Ja. Aber die Logik dahinter stammt eigentlich aus den typischen Techniken zur Umgehung von Virenscannern. Sicherheitsforscher analysieren verdächtige Software sehr oft in sogenannten Sandboxes.
Das sind diese isolierten Umgebungen, oder?
Genau, das sind isolierte, künstliche Umgebungen, die der Malware aber vorgaukeln, sie befände sich auf einem echten, normalen Rechner mit Internetzugang. Und um die Malware zu täuschen, fangen Sandboxes jede Anfrage an das Internet ab und senden immer ein "Ja, bin erreichbar" zurück.
Egal, was für ein Quatsch die Malware anfragt.
Egal, wie unsinnig die angefragte Webadresse ist. Die Entwickler von WannaCry wollten an der Stelle einfach besonders schlau sein. Sie programmierten den Wurm so, dass er eine völlig unsinnige kryptische Adresse anfragt. Bekommt er darauf eine Antwort, dann weiß er, aha, ich bin in einer Sandbox, hier beobachten mich gerade Forscher. Ich schalte mich jetzt lieber ab, um mein wahres, bösartiges Verhalten zu verschleiern.
Ah, ich verstehe. Indem Hutchins die Domain im realen, echten Internet registrierte, hat er dafür gesorgt, dass auf einmal jeder infizierte Rechner weltweit diese Antwort bekam. Ja, bin erreichbar.
Genau.
Die Malware dachte dann plötzlich, das gesamte Internet sei eine einzige riesige Sandbox und hat sich überall deaktiviert. Was für ein unfassbarer Glücksfall.
Absolut.
Und es gibt bei Hutchins ja noch diesen krassen biografischen Twist, der fast zu verrückt für einen Film ist. Stell dir vor, du rettest das weltweite Gesundheitssystem, nur um kurz darauf am Flughafen verhaftet zu werden. Er wird gefeiert, reist nach Las Vegas zu einer Hackerkonferenz und auf dem Rückweg klickt es, das FBI legt ihm Handschellen an.
Ja, das ist wirklich wie aus einem Thriller. Die Behörden hatten nämlich herausgefunden, dass der Retter von 2017 einige Jahre zuvor selbst ziemlich tief in die Cyberkriminalität verstrickt war.
Ach krass.
Er hatte in seiner Jugend eine Banking-Malware namens Kronos mitentwickelt und die dann in Untergrundforen verkauft.
Puh, das ist mal eine komplexe Vorgeschichte.
Oh ja. Aber wenn wir auf WannaCry zurückblicken, dürfen wir diesen Kill-Switch, den er da ausgelöst hat, auf keinen Fall als verlässliche Abwehrstrategie missverstehen. Das war einfach reines Glück.
Weil er es zufällig gesehen hat.
Genau.
Und die Tatsache, dass der Angriff primär während der europäischen und asiatischen Tageszeit begann, bedeutete halt, dass dieser Notausschalter Nordamerika gerade noch rechtzeitig schützte, bevor dort der Arbeitstag richtig losging.
Ach, weil die alle noch schliefen?
Richtig. Und spätere Versionen von WannaCry, die dann schon wenige Tage danach im Netz kursierten, die hatten diese Funktion bereits komplett aus dem Code entfernt. Da hat der Trick dann nicht mehr funktioniert.
Okay. Also ein globales Desaster, gestoppt durch reines Glück und quasi ein Programmierfehler der Hacker. Das bringt uns unweigerlich zu der Frage nach dem Motiv. Wenn man $4 Milliarden wirtschaftlichen Schaden anrichtet, da rechnet man doch damit, dass die Urheber am Ende unfassbar reich geworden sind.
Sollte man meinen. Ich meine, die Lösegeldforderung lag bei $300 bis $600 pro infiziertem Rechner, zahlbar in Bitcoin. Bei 300.000 Opfern wäre das ein gigantisches Potenzial. Aber die Auswertungen der Blockchains zeigen, dass nur knapp über 300 Zahlungen überhaupt eingingen.
Das ist extrem wenig.
Das sind gerade mal rund $130.000. Ein Schaden von $4 Milliarden, aber nur $130.000 Einnahmen. Warum bricht da die halbe Welt zusammen, aber fast niemand zahlt?
Das offenbart den gravierenden Unterschied zwischen WannaCry und modernen Ransomware-Operationen, wie wir sie heute kennen. Heute agieren Ransomware-Gruppen wirklich wie hochprofessionelle Software-as-a-Service-Unternehmen.
Mit Kundenservice und so?
Ja, genau. Die generieren für jedes einzelne Opfer eine individuelle Kryptowährungsadresse, die haben eigene Support-Chats und komplett automatisierte Prozesse, um nach dem Zahlungseingang sofort den passenden Entschlüsselungskey zu liefern. Die Opfer zahlen heute oft, weil sie sich leider darauf verlassen können, dass die Entschlüsselung danach technisch auch funktioniert.
Also ein krimineller Dienstleister quasi. Und bei WannaCry?
WannaCry hingegen war architektonisch gesehen eine absolute Katastrophe.
Weil sie, wenn ich das richtig gelesen habe, nur 3 festkodierte Bitcoin-Adressen für alle 300.000 Opfer genutzt haben, richtig?
Ganz genau.
Das heißt, wenn ich jetzt als Krankenhaus völlig verzweifelt meine $300 da überweise, landet das Geld in einem riesigen gemeinsamen Topf. Die Angreifer konnten doch überhaupt nicht automatisiert zuordnen, von welchem Rechner diese spezielle Zahlung gerade kam.
Exakt so ist es. Die Täter hätten manuell Tausende von E-Mails oder Nachrichten auswerten müssen, um herauszufinden, wer da jetzt eigentlich gerade gezahlt hat.
Das ist ja organisatorisch gar nicht machbar.
Nein, das funktionierte in der Praxis überhaupt nicht. Wer zahlte, bekam seine Daten so gut wie nie zurück. Und diese Information, die verbreitete sich natürlich rasend schnell in der IT-Sicherheits-Community und über die ganzen Medien.
Verstehe. Die klare Botschaft war also, zahlt auf gar keinen Fall, es bringt absolut nichts, ihr kriegt eure Daten eh nicht wieder.
Genau. Und deshalb blieben die massenhaften Zahlungen am Ende einfach aus. Das wenige Geld, das dann doch zusammenkam, das wuschen die Täter später über Kryptotauschbörsen wie Shapeshift.
Wie funktioniert das?
Die haben einfach die sehr transparenten Bitcoins in Monero umgewandelt. Das ist eine andere Kryptowährung, die Transaktionen und Spuren extrem stark verschleiert.
Die Kombination aus diesem, ja, ich nenne es mal plumpen Zahlungsmodell und den gestohlenen Militärtools, das führt doch unweigerlich zur Frage, wer sowas überhaupt baut. Ein hochkomplexer Wurm, der aber beim simplen Geldeinsammeln völlig versagt. Es gibt dazu ja offizielle Zuweisungen durch Regierungen.
Richtig.
Wir müssen an dieser Stelle natürlich betonen, dass wir hier streng neutral einfach die Untersuchungsergebnisse der US- und britischen Behörden wiedergeben. Aber demnach wurde der Angriff im Dezember 2017 offiziell Nordkorea bzw. einer staatlich unterstützten Gruppe namens Lazarus zugeschrieben.
Genau. Die Sicherheitsbehörden und auch Analysten von großen Cybersicherheitsfirmen stützten diese Zuordnung auf ganz spezifische Fragmente im Quellcode der Malware.
Was heißt das genau? Haben die da so eine Art Unterschrift hinterlassen?
Bei ganz bestimmten Verschlüsselungsroutinen. Diese Methoden waren bereits bei früheren Angriffen sehr gut dokumentiert worden, die ebenfalls der Lazarus-Gruppe zugerechnet wurden.
Ah, wie dieser Sony-Hack damals.
Richtig. Der massive Hack von Sony Pictures einige Jahre zuvor. Da gab es starke Parallelen auf der Code-Ebene.
Okay, also die Waffe wurde abgefeuert, aber sie traf eben auch auf unzählige unverschlossene Türen. Wir haben ja vorhin schon kurz erwähnt, dass Microsoft den Patch für diese Schwachstelle, dieses Update MS-17.0.10, bereits im März veröffentlicht hatte. 2 volle Monate vor dem Angriff.
Ja, das ist der bittere Teil der Geschichte.
Wenn man das als Außenstehender so hört, denkt man sich unweigerlich, ja gut, selbst schuld, warum spielen die ihre Updates nicht ein? Mein privater Laptop macht das nachts auch ganz automatisch, aber so einfach ist es im echten Leben halt nicht, oder? Gerade in diesen betroffenen Krankenhäusern.
Ganz und gar nicht. Dieser ständige Vergleich mit dem privaten Laptop am Schreibtisch, der greift in der Industrie und ganz besonders im Gesundheitswesen völlig ins Leere. Ein Krankenhaus ist eine hochkomplexe, ununterbrochen laufende Infrastruktur.
24-7-Betrieb halt.
Eben. Man kann da nicht einfach mal einen zentralen Server, der die digitale Patientenaufnahme oder vielleicht sogar die Medikamentenausgabe steuert, für ein Update herunterfahren und fröhlich neu starten. Jeder Ausfall erfordert massive Planung und Abstimmung. Und noch dramatischer wird es dann bei den medizinischen Großgeräten.
Du meinst diese riesigen MRT-Scanner oder diese Laborroboter?
Genau die.
Diese Geräte haben oft tief im Inneren noch ein reguläres Windows-Betriebssystem integriert, einfach nur um die Benutzeroberfläche zu steuern.
Und die Krankenhaus-IT darf nicht einfach auf den Scanner zugreifen, sich da einloggen und auf Update installieren klicken, weil sie sonst riskieren, dass das Millionengerät danach einfach nicht mehr richtig bootet.
Das ist ein Aspekt, ja. Aber es geht nicht nur um das rein technische Risiko, dass das Gerät vielleicht hängen bleibt. Es geht um harte regulatorische Vorgaben. Medizinprodukte unterliegen extrem strengen Zertifizierungen.
Okay, das heißt, da greift dann sofort irgendein Gesetzbürokratiemechanismus?
Richtig. Wenn die IT-Abteilung von so einem Krankenhaus eigenmächtig das Betriebssystem von einem MRT-Scanner verändert und ein Update ist ja eine Veränderung, dann verliert das Gerät sofort seine medizinische Zulassung.
Oh wow! Das wusste ich gar nicht.
Ja, der Hersteller übernimmt dann keinerlei Haftung mehr, falls während einer Untersuchung plötzlich ein Fehler auftritt. Die Kliniken sind also buchstäblich gezwungen zu warten, bis der Hersteller des Scanners, sei es jetzt Siemens oder Philips oder wer auch immer, das Windows-Update erstmal in seinen eigenen Laboren testet, es offiziell freigibt und dann oft sogar durch eigene Techniker vor Ort einspielen lässt.
Und das dauert wahrscheinlich ewig?
Das ist ein Prozess, der kann Monate dauern. Da ist man als Klinik-IT völlig machtlos.
Es gab nach dem Angriff ja auch diese sehr dominante Geschichte in den Medien, dass hauptsächlich das uralte Betriebssystem Windows XP an allem schuld sei. Der britische Gesundheitsminister musste sich da massiv rechtfertigen, weil das Ministerium schon Jahre zuvor gewarnt hatte, dass XP ein riesiges Sicherheitsrisiko darstellt.
Ja, diese Schlagzeilen kenne ich auch noch gut.
Aber wenn wir heute mal ganz nüchtern in die forensischen Daten schauen, war das doch größtenteils ein Mythos, oder?
Absolut. Die Daten, die später unter anderem von Sicherheitsunternehmen veröffentlicht wurden, die zeichnen ein völlig anderes Bild. Etwa 98% der Rechner, die von WannaCry erfolgreich infiziert und auch wirklich verschlüsselt wurden, liefen eben nicht auf Windows XP.
Sondern?
Sondern auf dem damals aktuellen und extrem weit verbreiteten Windows 7.
Hä, aber wie passt das denn zusammen? Die alten XP-Rechner waren doch viel schlechter geschützt als Windows 7.
Das stimmt schon. Aber die Architektur von Eternal Blue, also diesem Brecheisen der NSA, die war so spezifisch auf ganz bestimmte Speicherstrukturen zugeschnitten, dass der Exploit auf diesen veralteten XP-Maschinen schlichtweg sehr oft einfach fehlschlug.
Das heißt, der Einbruch hat gar nicht funktioniert.
Er hat schon funktioniert. Aber anstatt die Ransomware ordnungsgemäß in den Speicher zu laden und zu starten, brachte der Angriff die XP-Rechner oft einfach direkt zum Absturz. Der klassische blaue Bildschirm.
Ah, der Blue Screen of Death.
Genau. Und ein abgestürzter Rechner kann natürlich keine Dateien verschlüsseln und sich von dort aus auch nicht weiter verbreiten im Netzwerk.
Okay, das ist ja absurd. Der alte Rechner stürzt ab und rettet sich dadurch quasi selbst.
Ziemlich paradox, ja. Das Kernproblem war also primär nicht, dass die Krankenhäuser uralte Systeme nutzten. Das Problem war, dass das ganz normale, aktuelle Betriebssystem der breiten Masse nicht zeitnah gepatcht wurde, weil eben ein grundlegendes Patchmanagement fehlte.
Dieses ganze Chaos, das zieht sich ja auch komplett durch die spätere Aufarbeitung. Dieser Bericht des britischen Parlaments, also vom National Audit Office, der hat ja schonungslos dokumentiert, was auf organisatorischer Ebene alles schieflief.
Ja, der Bericht hat wirklich wehgetan beim Lesen.
Da stand einfach schwarz auf weiß drin, dass Notfallpläne für Cyberangriffe entweder komplett fehlten oder noch schlimmer, noch nie unter realistischen Bedingungen getestet wurden. Als das IT-Netzwerk dann ausfiel, fielen eben auch oft die internen Kommunikationssysteme und die E-Mails aus.
Mhm.
Die Mitarbeiter wussten überhaupt nicht mehr, wie sie sich absprechen sollten. Am Ende koordinierten Pflegekräfte und Ärzte die Behandlung von Notfallpatienten über ihre privaten Handys und irgendwelche WhatsApp-Gruppen, nur um den Betrieb irgendwie am Laufen zu halten.
Und genau dieser Befund zeigt drastisch, dass Cybersicherheit eben kein rein technisches Thema ist. Man kann das nicht einfach an die IT-Abteilung unten im Keller delegieren und das war's. WannaCry hat da einen echten Paradigmenwechsel erzwungen.
Inwiefern?
Es hat bewiesen, eine verwundbare IT bedeutet direkte Gefährdung der Patientensicherheit. Oder wenn wir in die Industrie schauen, den sofortigen, totalen Ausfall der Produktion. Allein dem NHS entstanden durch die IT-Wiederherstellung und die ganzen ausgefallenen Termine Kosten in Höhe von schätzungsweise 92 Millionen Pfund. Cybersicherheit ist also ein massives finanzielles und vor allem operatives Unternehmensrisiko.
Das bedeutet, das Thema muss auf der Agenda des Vorstands ganz oben stehen. Wer heute noch sagt, ach, darum kümmert sich die IT, der hat den Knall von WannaCry wirklich nicht gehört. Aber was müssen Berater, Versicherer, Dienstleister und vor allem Vorstände heute denn zwingend umsetzen, damit sich 2017 nicht wiederholt? Also, um Cyberresilienz aufzubauen.
Ein ganz zentrales Element dabei ist die Netzwerksegmentierung.
Was heißt das anschaulich?
Man darf sich das Unternehmensnetzwerk nicht wie eine einzige riesige offene Halle vorstellen, wo jeder mit jedem reden kann. Es muss vielmehr wie ein Schiff in wasserdichte Schotten unterteilt sein. Ein normaler Büro-PC vorne an der Rezeption, der mit dem Internet verbunden ist, der darf unter gar keinen Umständen direkt mit einem kritischen Ultraschallgerät kommunizieren können.
Das leuchtet ein.
Wenn in einem Bereich ein Feuer ausbricht oder eben eine Ransomware loslegt, dürfen die Flammen nicht einfach so auf das restliche System überspringen.
Man muss die Zugriffsrechte also massiv einschränken und Barrieren einbauen.
Genau. Und man muss alte Zöpfe konsequent abschneiden. Ein Protokoll wie SMB4.1, das für die moderne, offene, vernetzte Welt einfach völlig ungeeignet ist, das muss rigoros deaktiviert werden. Punkt.
Und was ist mit den Geräten selbst?
Das bringt uns zum nächsten fundamentalen Punkt, dem sogenannten Asset Management, also der Sichtbarkeit im Netzwerk. Ein Vorstand muss verlangen, dass die IT-Abteilung ganz genau weiß, wie viele Server im Unternehmen überhaupt laufen, wo die stehen und welche Softwareversionen darauf eigentlich gerade installiert sind.
Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit.
Ist es aber leider ganz oft nicht. Eine echte Binsenweisheit der IT-Sicherheit lautet, man kann nur das schützen, was man auch kennt. Ohne diese Übersicht laufen alle Patch-Bemühungen komplett ins Leere, weil du die Hälfte der Server schlichtweg vergisst. Und als letzte Versicherung, wenn wirklich alles schief geht, braucht es regelmäßige Offline-Backups.
Offline heißt nicht im selben Netzwerk angeschlossen.
Richtig, physisch vom restlichen Netzwerk getrennt. Nur so behält man im Ernstfall die Kontrolle über seine eigenen Daten, wenn alles andere versagt. Es ist am Ende eine Sache der Governance, der klaren Strategie und der Prozesse. Ohne Budget und klare Verantwortung bleiben Unternehmen einfach leichte Beute.
Das ist ein starkes Fazit. Wir haben heute gesehen, dass WannaCry ein Angriff, der fast die globale Infrastruktur in die Knie gezwungen hätte, am Ende nur durch einen glücklichen Zufall und einen Fehler der Angreifer, diesen Killswitch, stoppt werden konnte. Ein junger Forscher hat da unbeabsichtigt Schlimmeres verhindert.
Zum Glück.
Aber was passiert eigentlich beim nächsten Mal? Stell dir mal vor, der nächste Wurm nutzt wieder eine unbekannte Schwachstelle. Aber dieses Mal agiert er vielleicht durch künstliche Intelligenz komplett fehlerfrei und hat garantiert keinen eingebauten Notausschalter. Sind unsere Netzwerke heute wirklich so sicher in Quarantänezonen unterteilt, dass ein lokaler Brand nicht wieder die ganze Welt abfackelt?
Das ist eine Frage, die du am Montag direkt mit ins Büro nehmen solltest. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Denk daran, Cybersicherheit beginnt nicht erst beim großen Angriff, sondern bei den kleinen Entscheidungen im Alltag. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn gerne mit Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Schreib uns auch gerne deine Gedanken zur Folge oder deine Ideen für eine der nächsten Episoden. Bis zur nächsten Folge, bleib aufmerksam und digital sicher.